Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im 5. Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 22 bis 29. 5. Mose 14, ab Vers 22, und wir hören Gottes lebendiges Wort. Du sollst allen Ertrag deiner Saat getreu verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und du sollst essen vor dem Herrn deinem Gott an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, den Zehnten deines Korns, deines Mosts, deines Öls und die Erstgeborenen von deinen Rindern und Schafen, damit du lernst, den Herrn deinen Gott alle Zeit zu fürchten. Wenn dir aber der Weg zu weit ist und du es nicht hintragen kannst, weil der Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, dir zu fern ist, wenn nun der Herr dein Gott dich segnet, so verkaufe es und binde das Geld in deiner Hand zusammen und geh an den Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird. Und gib das Geld für das aus, was irgend dein Herz begehrt, es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht, und iss dort vor dem Herrn deinem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Den Leviten aber, der in deinen Toren ist, sollst du nicht im Stich lassen, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir. Nach Verlauf von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrags von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind, und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr dein Gott segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, entweder du betest Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. Unsere Reihe über das Thema Geld wurde durch Weihnachten und Neujahr etwas unterbrochen, aber heute und an den kommenden 3 Sonntagen wollen wir sie fortsetzen und dann auch beenden. 4 Predigten liegen hinter uns, 4 mit der heutigen noch vor uns. Entweder du betest Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. In den ersten 4 Predigten über Geld haben wir uns schwerpunktmäßig mit dem ersten Teil der Aussage beschäftigt. Entweder du betest Geld an. Wir haben da gesehen, warum es gleichzeitig falsch und dumm ist, Gott mit seinem Geld nicht zu vertrauen. Vielleicht sogar auf Geld, anstatt auf Gott zu vertrauen. Gott versorgt uns häufig mit Geld und durch Geld, aber Geld selbst kann das niemals leisten. Und in den 4 Predigten, die jetzt kommen, geht es schwerpunktmäßig um die zweite Hälfte dieses Zitats: oder du betest Gott mit deinem Geld an. Nur zur Erinnerung, wenn wir über Geld sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Geld, was man jetzt im Geldbeutel oder auf dem Konto hat, sondern es geht immer um all deinen materiellen Besitz, alles, was du hast und was du besitzt. In den Sprüchen lesen wir: Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Es geht um Besitz, um Einkommen, um das, was du an materiellen Dingen hast. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie macht man das? Gott mit seinem eigenen Geld, mit dem eigenen Besitz anzubeten. Wie geht das? Und das ist die Frage, die über den nächsten 4 Predigten steht. Und heute am Anfang wollen wir an den Anfang der Bibel gehen und schwerpunktmäßig ins Alte Testament und wollen uns anschauen, wie war es eigentlich damals? Wie hat Gott sich das gedacht? Wie hat das Volk Israel, also Gottes Volk im Alten Bund, Gott mit seinem Geld angebetet? Und wir wollen dann als zweites fragen, wenn wir gesehen haben, wie sie das damals gemacht haben, was können wir davon als Gottes Volk im Neuen Bund davon lernen? Und wenn man so an das Geldgeben im Alten Testament denkt, dann fällt einem vermutlich als erstes der sogenannte Zehnte ein. Der Zehnte, das war 10% des Einkommens. Und 10% des Einkommens sollten die Israeliten damals geben. Und dieser Zehnte ist im Alten Testament sehr zentral. Wir finden ihn zum Beispiel in den Gesetzen im 5. Buch Mose immer und immer wieder. Aber wie das mit Dingen im Alten Testament so ist, wir stehen vor einer großen Frage, vor einer Herausforderung. wie übertrage ich das, was ich da lese, heute auf den neuen Bund? Ja, gilt das überhaupt noch? Und wenn ja, wie? Und ich begegne unter Christen häufig folgenden Auffassungen über den Zehnten. Da gibt es Christen, die sagen, der Zehnte gilt einfach heute noch wie damals. Oder dann gibt es auf der anderen Seite Christen, die sagen, also wer heute noch vom Zehnten spricht und sagt, der Zehnte, der gilt heute noch, der ist auf jeden Fall gesetzlich. Das geht gar nicht. Der lebt noch im alten Bund. Den Zehnten, den gab es früher, den gibt es heute nicht mehr. Und beide Positionen, entweder den gibt es noch 1:1 wie heute oder den gibt es heute gar nicht mehr, die haben einen riesigen Vorteil, nämlich sie sind einfach und sie sind praktisch. Aber ich glaube, beide Sichtweisen treffen nicht ganz den Punkt. Und deswegen wollen wir uns heute anschauen, was der Zehnte heute noch für eine Bedeutung für uns hat. Und so lautet mein Thema, wofür dient der Zehnte deines Geldes? Und wir wollen uns vier Dinge heute anschauen. Erstens, der Zehnte dient als Startblock. Zweitens, der Zehnte dient als Versorger. Drittens, der Zehnte dient als Trainer. Und viertens, der Zehnte dient als Richtwert. Wofür dient der Zehnte deines Geldes als Startblock, Versorger, Trainer und Richtwert? Dieser Abschnitt hier im 5. Buch Mose, den wir uns heute anschauen wollen, das ist nur einer von ganz vielen Abschnitten in den 5 Büchern Mose, die über den Zehnten sprechen. Und ich habe ihn ausgewählt, weil er im Prinzip das, was das Alte Testament über den Zehnten lehrt, gut und knapp zusammenfasst. Und wenn wir das hier lesen und genau lesen, dann fällt als erstes auf, den einen Zehnten, den gibt es so gar nicht. Es gab nämlich damals mehrere Zehnte. Es gab einen Zehnten, der war gedacht für die Männer, die für den Gottesdienst im alten Israel zuständig waren. Das waren die Leviten und die Priester. Das sehen wir hier in Vers 27, da heißt es, den Leviten aber, der in deinen Toren ist, also in deiner Stadt lebt, den sollst du nicht im Stich lassen, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir. Dann gab es einen zweiten Zehnten, den sollten die Israeliten abgeben, durften dann aber ihn selbst verspeisen, zumindest teilweise. Das sehen wir in Vers 26. Da heißt es, und gib das Geld des Zehnten, für das aus, was irgend dein Herz begehrt. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Und schließlich gab es sogar noch einen dritten Zehnten. Der war dann aber nur alle 3 Jahre fällig. Wir lesen davon in Vers 28. Da heißt es, nach Verlauf von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrags von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Und wenn wir jetzt diese 3 Zehnten zusammenrechnen, und den dritten Teil ja nur zu einem Drittel, weil er ja nur alle 3 Jahre fällig war, dann kommen wir auf 23,3% des Einkommens statt 10%. Das ist also mehr als doppelt so viel. Auf der anderen Seite ist es für uns heute nicht mehr ganz klar, ob man diese 3 Zehnten wirklich zusammenrechnen muss oder ob sie nicht teilweise ineinander übergingen. Es ist für uns heute nicht mehr ganz klar nachzuvollziehen, deswegen ist es möglich, dass der Zehnte dann doch eher Richtung 10% als Richtung 23% ging. Aber so genau ist es schwer zu sagen. Wie auch immer es war, eine Sache ist klar, den einen Zehnten, den gibt es erstmal so gar nicht. Und noch etwas wird im Alten Testament deutlich, der Zehnte ist nicht die Spende der Leute. Der Zehnte ist nicht die Spende der Leute. Vielleicht überrascht euch das. Es ist eher wie eine Art Steuer, denn der Zehnte war Pflicht. Richtiges Spenden gibt es im Alten Testament auch. Aber das beginnt erst ab dem Punkt, wo die Leute ihren Zehnten schon gegeben haben. Ja, der Zehnte ist Pflicht, danach beginnt das freiwillige Spenden. Und das zeigt uns auch, der Zehnte war nicht das Ende der Geschichte beim Thema Geld geben, er war eher der Anfang. Oder wie es ein Theologe mal schön bildhaft gesagt hat, der Zehnte ist der Startblock des Gebens. Und das ist mein erster Punkt, der Zehnte dient als Startblock. Ja, 10% zu geben oder vielleicht sogar bis zu 23%, das war ein Gebot im Alten Testament. Ja, gleich in Vers 22 lesen wir, du sollst. Und dann, du sollst allen Ertrag deiner Saat getreu verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Noch deutlicher wird es in 3. Mose Kapitel 27, Vers 30, da heißt es, alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Der Zehnte von allem gehört Gott und ist für ihn heilig. Und heilig, das bedeutet abgesondert oder zur Seite gestellt. Das bedeutet auch, den Zehnten zu geben, das war nicht einfach ein Gebot, es war Teil des Gottesdienstes damals. Und anders als heute waren das natürlich hauptsächlich Waren, also Dinge, die irgendwie landwirtschaftlich produziert wurden. Geld war damals weniger gebräuchlich als heute, aber es gab auch schon Geld. Das sehen wir auch in unserem Abschnitt und schauen uns das später an. Wichtig ist, alle Einkünfte, alle, die die Israeliten hatten, sollten sie verzehnten. Und wenn sie das nicht taten, dann traf sie Gottes Zorn. Das macht Gott unmissverständlich deutlich. In 2. Mose Kapitel 23, Vers 15 sagt er, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Und später in der Geschichte des Alten Testaments kritisiert Gott zweimal sehr deutlich die Israeliten, weil sie den Zehnten nicht zahlten. Das erste Mal ist zur Zeit von Nehemia. Da mussten sich irgendwann die Leviten, die für den Gottesdienst zuständig waren, selbst Äcker suchen, sie hatten nämlich eigentlich keine, auf denen sie dann etwas anbauten, weil die Leute den Zehnten nicht gaben und die Leviten so nicht versorgt waren. Und Nehemia ermahnt die Leute ernsthaft. Und wie wir eben gelesen haben, später zur Zeit des Propheten Maleachi, wird es noch deutlicher. Maleachi Kapitel 3, Vers 8, da lesen wir, darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich Gott beraubt? Aber ihr fragt, können wir ergänzen, ganz ahnungslos, worin haben wir dich denn beraubt? Gott antwortet, in den Zehnten und den Abgaben. Der Zehnte war also nicht freiwillig, der war kein Bonus und der war auch kein Geschenk. Der Zehnte war ein unmissverständliches Gebot an das Volk Israel, Gott einen Teil von dem zu geben, was ihm eigentlich sowieso schon gehört. Aber selbst wenn man sich daran hielt, war er eben nur der Startblock des Gebens, nicht die Ziellinie. Wie wir schon gesehen haben, mit dem Zehnten begann erst das Geben. Er hätte einem Israelit damals treu seinen Zehnten gegeben, hätte alles so gemacht, wie Gott es sagt, und sich dann in seinem Sessel so zurückgelehnt, Beine hochgenommen und gesagt, Mann, bin ich großzügig. Dann hätte Gott zu ihm gesagt, gehorsam, das bist du, aber großzügig bist du noch nicht. Bisher hast du nur deine Pflicht getan, du hast das absolute Minimum gegeben. In der Geschichte, als die Israeliten in der Wüste waren, an den Berg Sinai kamen und die Stiftshütte gebaut werden sollte, dieses prächtige Zelt, in dem Gott wohnen wollte, da sagte Mose in Gottes Auftrag zum Volk Israel, bringt aus eurer Mitte, und jetzt, eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeden, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen, die freiwillige Gabe für den Herrn, nämlich Gold, Silber und Erz. Und dann zählt Mose verselang irgendwelche Dinge auf, die er für den Bau der Stiftshütte brauchte. Und dann lesen wir, so brachten die Kinder Israel dem Herrn eine freiwillige Gabe, alle Männer und Frauen, die willigen Herzens waren, zu all dem Werk beizutragen, das der Herr durch Mose auszuführen befohlen hatte. Und dann kamen die Leute und brachten so viel, dass Mose irgendwann auf die Bremse treten musste und sagen musste, Leute, ihr habt genug freiwillig gegeben, es reicht, wir können das Zelt bauen. Das Entscheidende hier ist, diese freiwillige Gabe, die kam eben oben auf den Zehnten drauf. Der Zehnte war der Startblock des Gebens, nicht die Ziellinie. Und wenn wir uns jetzt weiter mit dem Zehnten beschäftigen, dann stellt sich ja die Frage, warum ist denn der Zehnte überhaupt nötig? Und die erste Antwort auf diese Frage, die lautet, es ist nötig, um andere Menschen zu versorgen. Das ist mein zweiter Punkt, der Zehnte dient als Versorger. Im alten Israel gab es grob gesagt zwei Gruppen von Menschen, die wenig oder nichts hatten. Also Menschen, die versorgt werden mussten. Die eine Gruppe, die hatten sozusagen freiwillig nichts, die anderen hatten unfreiwillig nichts. Die Gruppe, die freiwillig nichts hatte, das waren die Leviten und die Priester. Wie wir schon gesehen haben, das waren die, die zuständig waren für den Gottesdienst im und um den Tempel, für die Opfer und so weiter. Das war ihre Aufgabe, ihr Beruf, wenn man so will. Und Priester und Leviten stammten beide aus dem Stamm Levi. Und anders als die anderen 11 Stämme des Volkes Israel hatten die Leviten, also die aus dem Stamm Levi, keinen eigenen Landbesitz. Ja, das Land Israel war aufgeteilt worden, jeder Stamm bekam eben so ein Gebiet, so wie ein Bundesland, nur ein Stamm nicht, der Stamm Levi. Ihre Aufgabe war es auch nicht, Landwirtschaft zu betreiben, wie für die anderen 11 Stämme, sondern eben der Gottesdienst. Die Leviten waren also so etwas wie die Pastoren und die Ältesten im Volk Israel damals. Und so gaben alle anderen Stämme 10% ihres Einkommens, um damit die Priester und Leviten zu versorgen. Das wird hier in Vers 27 deutlich. Den Leviten aber, der in deinen Toren ist, sollst du nicht im Stich lassen, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir. Gemeint ist, er hat kein eigenes Land, von dem er leben kann wie alle anderen damals. In 4. Mose 18, Vers 21 lesen wir, und siehe, so habe ich den Söhnen Levis alle Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihren Dienst, den sie tun. Den Dienst an der Stiftshütte. Heute würden wir sagen, den Gottesdienst. Das war also der Sinn des Zehnten. Die Leviten und die Priester sollten Zeit haben, sich um den Gottesdienst zu kümmern und durch den Zehnten versorgt werden. Heute entsprechen dem, wie gesagt, Pastoren, Missionare, Lehrer an theologischen Schulen und alle anderen Mitarbeiter von geistlichen Werken. Es sind Menschen, die mit ihrer Arbeit nicht selbst Geld verdienen können, sondern von den Gaben der anderen Kinder Gottes abhängig sind, um sich eben voll und ganz auf ihre Aufgaben im Reich Gottes konzentrieren zu können. Aber dann gibt es noch die Leute, die nicht absichtlich, sondern unabsichtlich zu wenig haben. Das sind Leute, die Not leiden. Von ihnen lesen wir ab Vers 28. Nach Verlauf von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat. Das haben wir gesehen. Und jetzt? Und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind, und sie sollen essen und sich sättigen. Ja, gerade Witwen und Waisen waren damals sehr häufig von Armut betroffen. Es gab noch kein Sozialsystem. Und gerade wenn zum Beispiel eine Frau ihren Mann verloren hat, ist sie oft ganz, ganz schnell in die Armut gerutscht. Aber auch sie sollten versorgt werden. Das wollte Gott so. Und deswegen gab es einen speziellen Zehnten für sie. Wir haben also Priester und Leviten, die waren sozusagen absichtlich bedürftig. Und dann gab es Fremdlinge, Witwen und Waisen, die waren das unabsichtlich. Aber beide Gruppen mussten durch den Zehnten versorgt werden. Das heißt, der Zehnte, den ich gab, der war für andere da. Der Geber selbst hatte erstmal nichts von seinem Zehnten, er gab ihn einfach weg, damit andere versorgt waren. Aber das ist nur die halbe Wahrheit zum Zehnten. Denn tatsächlich wollte Gott gleichzeitig, dass der Geber eine ganze Menge von dem hat, was er gibt. Das Geben brachte dem Geber nämlich Dinge über Gott bei. Und es brachte dem Geber etwas bei über die Beziehung zu Gott. Und so wurde der Zehnte für die Israeliten damals eine Art Trainer. Das ist mein dritter Punkt. Der Zehnte dient als Trainer. Wenn jemand damals den Zehnten gab, dann war der Zehnte für die anderen Versorger und für den, der gegeben hat, Trainer. Und die Frage ist, worin trainiert der Zehnte jemanden? Und ich denke, dass wir in unserem Abschnitt 3 Dinge finden, die der Zehnte dem Geber beigebracht hat. Das erste ist, der Zehnte trainiert deine Prioritäten. Neben der Regelung des Zehnten gab es im Alten Testament noch eine weitere Regelung beim Geben. Das war die Regelung der sogenannten Erstlinge. Es ging nicht nur darum, einen gewissen Prozentsatz zu geben, eben den Zehnten, sondern auch darum, immer das Beste und das Erste zu geben, was man geerntet hat. Gott wollte nicht irgendetwas, sondern er wollte am Anfang den Zehnten. Ja, wir sehen das zum Beispiel hier in Vers 23, da sagt Gott, er möchte die Erstgeburt von allen Tieren. Ja, stell dir vor, du hast damals gelebt und hattest Landwirtschaft und du hattest eine Kuh. Und die Kuh hat ein Kälbchen bekommen. Und jetzt wusstest du, okay, ich soll den Zehnten geben. Was mache ich jetzt? ich kann ja jetzt nicht das Kälbchen einfach durchteilen und 10% weggeben, dann kriege ich keine weiteren Kühe. Das ist landwirtschaftlich gesehen dumm. Also mache ich so, die ersten 9 Kälbchen, die ich kriege, die behalte ich für mich selbst. Und wenn dann die Kuh noch irgendwann ein 10. Kälbchen hat, das bekommt dann Gott. Falsch. Es sollte genau umgekehrt laufen. Gott wollte das erste Kälbchen, die anderen 9 durftest du dann behalten. Die ersten 10% gehören Gott. Das ist das Prinzip der Erstlinge. Es geht um unsere Prioritäten. Und deswegen zählen auch beim 10. keine Ausreden. Ja, wenn man damals weit von Jerusalem weglebte, dann war es eben häufig logistisch schwierig, jetzt die ganzen Waren, immerhin 10%, nach Jerusalem zu bringen. Ja, der Weg war lang und die Gefahr bestand, bis man angekommen ist, kann man das alles nicht mehr essen. Dann gab es natürlich die ganz Schlauen, die haben sich gesagt, naja, also wenn das sowieso alles vergammelt, behalte ich es halt für mich. Ja, also was soll denn ein Levit mit meinem schlecht gewordenen Essen machen? Aber stopp, der Abschnitt hier sagt, so zu denken geht nicht. Vers 24. Wenn dir aber der Weg zu weit ist und du es nicht hintragen kannst, weil der Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, dir zu fern ist. Wenn nun der Herr dein Gott dich segnet, so verkaufe es und binde das Geld in deiner Hand zusammen und geh an den Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird. Kurz zusammengefasst, hast du Transportprobleme für deinen 10., dann verkaufe deinen 10. in deiner Heimat, nimm das Geld, was du eingenommen hast, das ist deutlich leichter zu transportieren, und bring das Geld als 10. nach Jerusalem. Der Punkt für uns ist, Ausreden zählen nicht, weil es Gott um deine Prioritäten geht. Und so trainiert Gott durch den 10. deine Prioritäten. Er bringt dir bei das Beste. Das Erste gehört Gott. Erst dann komme ich. Das Zweite, was der 10. nach deinen Prioritäten trainiert, ist deine Freude. Ja, wenn wir darüber nachdenken, Geld abzugeben, egal wohin, dann ist es doch erstmal nichts Schönes. Oder wer von euch mag Rechnungen? Keiner. Autoreparaturen, Hausreparaturen, Rundfunkgebühren. Hand aufs Herz, wer öffnet heute schon noch gerne seinen Briefkasten zu Hause? Da ist es interessant, wie Gott den 10. hier beschreibt. Ihr könnt ja auch sagen, hier ist mein Gebot, der 10. und dann, ja, ich weiß, dass das hart ist, gerade für die Ärmeren unter euch, aber wisst ihr, es ist halt nötig. Strengt euch einfach an, auch wenn es echt hart ist. Tut er aber nicht. Er sagt sogar das genaue Gegenteil. Vers 26. Und gib das Geld für das aus, was irgendein Herz begehrt. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Ein Teil des 10. sollte von den Israeliten für eine riesige Feier verwendet werden. Trinkt Wein, sagt Gott. Und dann sagt er sogar noch, trink starkes Getränk. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieses starke Getränk ist, aber es war auf jeden Fall kein Wasser. Und esst, was das Zeug hält, was ihr wollt. Ja, steht das wirklich in der Bibel? Ja, genau hier. Die Botschaft Gottes ist, den 10. zu geben, das macht eben auch Freude. Das sollten die Israeliten mit dieser Feier lernen. Es ist nichts, wo man mit irgendwie bösem oder gequältem Gesicht irgendetwas abgibt. Es ist etwas Schönes. Gott mit dem Geld zu dienen. Und das Dritte, worin uns der 10. trainiert, ist die Gottesfurcht. Vers 23. Und du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Den 10. deines Korns, deines Mosts, deines Öls und die Erstgeborenen von deinen Rindern und Schafen. Und jetzt, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit zu fürchten. Ja, der 10. sollte dir beibringen, dass sowieso alles von Gott kommt. Es gehört sowieso alles ihm. Er hat dir das alles gegeben. Er hat jederzeit das Recht, dir es auch wieder wegzunehmen. Du bist völlig in allem abhängig von ihm. Heute würden wir sagen, ohne ihn kannst du keinen einzigen Cent ausgeben. Und der 10. erinnert dich daran, wie abhängig du von Gott bist. Er erinnert dich daran, dass nicht nur 10%, sondern alles Gott gehört. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Denn gerade unser Geld und unser Besitz, die gaukeln uns ja vor, die erzählen uns, ich gebe dir Sicherheit. Ja, man sagt sich dann, ich habe ja ein Haus, ich habe echt gute Versicherung, Lebensversicherung, ich habe echt gut fürs Alter vorgesorgt, mir kann nichts passieren. Doch, von einer auf die andere Sekunde kann alles vorbei sein, frag mal Hiob. Und deswegen lehrt uns das Geld geben, dass wir in allem abhängig sind von Gott. Geld und Besitz können uns niemals Sicherheit geben. Unsere Sicherheit, die liegt allein in Gottes Händen. Und Gott zu fürchten, das, was wir lernen sollen, das bedeutet genau das, immer mehr zu begreifen, unsere Abhängigkeit von diesem Gott. Der Zehnte war also ein dreifacher Trainer. Er trainierte die Prioritäten der Leute, er trainierte die Freude der Leute und die Gottesfurcht. Die entscheidende Frage für uns ist, wann hat der Zehnte das getan, beziehungsweise für wen? Ja, es ist ja klar, für Gottes Kinder im Alten Testament, damals in Israel, da galt das alles, was wir jetzt gehört und gelesen haben. Aber wie ist das heute? Wir haben schon am Anfang gesehen, da gibt es die Christen, die sagen, das gilt alles eins zu eins für heute genauso. Es gibt andere, die sagen, das ist gesetzlich, wenn man sagt, das gilt heute für uns. Das gehört in den alten Bund. Und ich bin davon überzeugt, dass beide Sichtweisen zu einseitig sind. Ich möchte es mal so zusammenfassen, der Zehnte ist heute kein Gesetz mehr, aber ihn heute noch zu gebrauchen, ist alles andere als gesetzlich. Der Zehnte ist heute kein Gesetz mehr, aber ihn zu gebrauchen, ist alles andere als gesetzlich. Oder man könnte es auch so auf den Punkt bringen, der Zehnte ist für uns heute ein guter und wichtiger Richtwert für das eigene Geben. Und das ist mein vierter Punkt, der Zehnte dient als Richtwert. Warum kann man nicht sagen, dass der Zehnte heute noch eins zu eins so gilt wie im alten Bund? Ich möchte euch drei Gründe dafür nennen. Erstens, wie wir gesehen haben, die verschiedenen Zehnten waren zusammen nicht nur 10%, sondern mehr. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt anschauen, wofür der Zehnte alles gebraucht wurde, entspricht der Zehnte häufig auch eher dem, was wir heute Steuern oder Sozialversicherungen nennen. Vermutlich ist 10% also gar nicht so unrealistisch, wenn wir den Zehnten auf heute übertragen wollen. Aber es ist unmöglich, das ganz genau zu übertragen oder auf genau 10% festzulegen. Wir wissen es eben nicht genau, wie viel das damals war und was das für heute bedeutet. Zweiter Grund, warum der Zehnte heute nicht eins zu eins gilt, ist, das Gebot des Zehnten ist eng an den alten Bund geknüpft. Damals war das Volk Gottes ein einzelnes Land und sie waren ein Volk, was in diesem einen Land lebte. Unsere Situation heute ist anders. Ja, als Christen bilden wir kein Land mehr, keinen eigenen Staat und wir leben auf der ganzen Welt verstreut. Wir leben im neuen Bund, wo gerade diese Gesetze, die mit dem Volk Israel als Land, als Nation zu tun haben, nicht mehr eins zu eins für uns gelten. Darin unterscheiden sich diese Gebote zum Beispiel von den 10 Geboten, die sind zeitlos. Aber so Gebote wie der Zehnte, die sind eben zeitlich gebunden an damals. Und der dritte Grund, warum es nicht mehr eins zu eins so gilt, ist, wenn wir uns den neuen Bund anschauen, der eingesetzt wurde durch Jesus, kurz vor seinem Tod, dann wird danach das Gebot des Zehnten an keiner Stelle aufgegriffen oder erwähnt. Ja, die Apostelgeschichte und auch die Briefe, die sprechen sehr, sehr viel über Geld geben. Aber dabei an keiner Stelle über den Zehnten. Das sind meines Erachtens drei Gründe, warum man den Zehnten nicht einfach eins zu eins als festes Gebot auf heute übertragen darf. Die Höhe des Zehnten ist unklar. Wir leben im neuen Bund und Apostelgeschichte und Briefe erwähnen den Zehnten nicht. Aber, jetzt kommt mein großes Aber. Das alles bedeutet nicht, dass der Zehnte für uns heute bedeutungslos wäre oder gar gesetzlich ist. Der Zehnte ist und bleibt ein guter Richtwert für das eigene Geben. Und auch dafür wollen wir uns drei Gründe anschauen. Warum bleibt der Zehnte auch im neuen Bund ein guter Richtwert für dein Geben. Erster Grund, den Zehnten gab es nicht erst mit dem Gesetz im alten Bund, sondern den gab es schon bevor Gott das Gesetz gab. Im ersten Buch Mose lesen wir, dass Abraham den Zehnten an den Priesterkönig Melchisedek zahlte. Wir sehen Jakob, der den Zehnten Gott verspricht. Der Zehnte scheint also in gewissem Sinn zeitlos gültig zu sein, unabhängig von Gottes Gesetz. Das Zweite, was wir sehen, Jesus, als er auf der Erde war, da sprach er sehr positiv über den Zehnten. Er ermutigt die Pharisäer sogar dazu, weiterhin jede Kleinigkeit zu verzehnten. Die Pharisäer waren so gewissenhaft, dass sie sogar die kleinsten Kräuter und Gewürzmengen, die sie geerntet haben, was man kaum abwiegen konnte, ganz penibel verzehntet haben. Und Jesus sagt, ist gut so, mach das weiter so. Er kritisiert sie dann noch viel härter, zwar dafür, dass sie bei allem Verzehnten die wichtigeren Dinge vergessen, nämlich Liebe und Recht und Barmherzigkeit, aber Jesus lobt sie auch dafür, dass sie sich ganz treu an den Zehnten hielten. Und ein dritter Grund, warum der Zehnte heute immer noch ein sehr guter Richtwert ist, wir wissen aus vielen Schilderungen von den ersten Christen, aus den ersten Jahrhunderten der Kirche, dass die ersten Christen sich beim Geben am Zehnten orientierten. Ein Beispiel ist Augustinus, der schreibt im 4. Jahrhundert, ich zitiere, der Zehnte wird von den Christen als Schuld eingefordert. Und wer nicht bereit ist, ihn zu geben, macht sich des Diebstahls schuldig. Wer darum auch immer wünscht, sich einen Lohn im Himmel zu sichern, der soll den Zehnten geben. Und er möge danach streben, aus den übrigen 90% noch zu spenden. Drei Gründe, warum der Zehnte also für heute ein guter Richtwert für das eigene Geben ist. Erstens, ihn gab es schon immer, schon bevor Gott das Gesetz gab. Jesus bewertet den Zehnten sehr positiv und die ersten Christen orientierten sich bei ihrem Geben am Zehnten. Die spannende Frage für uns ist natürlich jetzt, was bedeutet das alles für die Praxis unseres Gebens heute? Ja, vielleicht wartet ihr schon die ganze Predigt auf diese Frage, was bedeutet das praktisch? Und zunächst mal möchte ich euch sagen, nächsten Sonntag in der Predigt wollen wir uns anschauen, was das Neue Testament, vor allem die Briefe zum Thema des Gebens sagen. Deswegen wird ein Teil der Anwendung nächste Woche kommen. Aber schon heute möchte ich euch 6 Dinge zeigen, was der Zehnte für uns heute bedeutet. Ganz praktisch. 6 Dinge. Erstens. Geben ist für einen Christen nicht freiwillig, sondern Teil unseres Gottesdienstes. 2-mal in unserem Abschnitt wird gesagt, dass wir den Zehnten vor dem Herrn, also bewusst in der Gegenwart Gottes geben sollen. Verse 23 und 26. Und das war im alten Bund so und das ist heute immer noch genauso. Genauso wie es zum Christsein gehört, eine Gemeinde zu haben, zum Gottesdienst zu gehen, zu beten, genauso gehört das Geben zum Christsein dazu. Ein Christ, der nicht gibt, ist ein Widerspruch in sich. Zweitens, für das eigene Geben ist der Zehnte des Gehalts ein guter Richtwert. Im Gesehen kein Gesetz, aber ein guter Richtwert. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob vom Netto oder vom Brutto oder wie auch immer. Man hat mal Umfragen gemacht unter Menschen, die sich wirklich als aktive, bekennende Christen bezeichnen. Man hat herausgefunden, dass sie ungefähr 2,5% ihres Nettoeinkommens geben. Also weit weniger als den Zehnten. Von daher würde ich einfach mal sagen, es wäre schon viel gewonnen, wenn alle Christen mit ihrem Nettoeinkommen anfangen würden. Das Dritte, was wir lernen, ist, gib auf jeden Fall am Anfang des Monats. Wenn du vergesslich bist, gibt es heute die geniale Möglichkeit des Dauerauftrags. Dieses Prinzip, am Anfang zu geben, lehren uns die Gebote rund um die Erstlinge im Alten Testament. Wir haben das gesehen, immer am Anfang. Ja, ganz praktisch, wenn du mich fragst und ich müsste am Ende des Monats schauen, wie viel noch da ist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass da nicht mehr so viel ist. Und es geht ja auch um unsere Prioritäten, auch das haben wir gesehen. Das Erste, nicht das Letzte, gehört Gott. Viertens, erinnere dich daran, der Zehnte war im alten Bund der Startblock, der Anfang, das eigentliche freiwillige Spenden. Das begann sogar erst danach. Das Fünfte ist, mach dir bewusst, dass Geben keine Belastung ist, sondern ein Geschenk. Ja, unser Abschnitt zeigt, und wir haben das gesehen, die Freude, die mit dem Geben verbunden ist. Und auch die Freude, etwas von dem, was man dann gegeben hat, selbst zu genießen. Das Sechste ist, das richtet sich an alle die von euch, die Kinder haben, bring deinen Kindern das Geben schon früh bei. Weißt du, der Zehnte ist nicht nur ein Ding, oder Geben ist nicht nur ein Ding zwischen dir und Gott. Wenn du Familie hast, ist es ein Ding zwischen deiner ganzen Familie und Gott. Könnt gerne noch mal reinschauen. Am Ende von Vers 26 lesen wir, sei fröhlich, du. Dann fügt Gottes Wort hinzu, und dein Haus, also und deine Familie. Bei unseren Partnergemeinden in Amerika ist es übrigens üblich, dass jedes Kind in den Gottesdienst einen 1-Dollar-Schein mitnimmt und ihn dann in die Kollekte tut. Ja, und davon, dass alle Kinder in der Gemeinde jetzt 1 Dollar da reintun, wird die Gemeinde natürlich nicht reich. Und der Pastor kann davon auch nicht leben. Aber es hat auch eine andere Funktion. Es hat die Funktion, dass es die Kinder schon früh lehrt, von Anfang an zu geben. Wie wir gesehen haben, das Geben ist ja nicht nur wichtig für die, die versorgt werden dadurch, sondern auch gerade für den Geber und für deine Kinder. 6 Gründe, wie wir das praktisch für heute anwenden können. Und es war Jesus selbst, der einmal sagte, geben ist seliger als nehmen. Und weißt du, wenn wir uns das Neue Testament, die Evangelien anschauen, dann sehen wir, dass Jesus das nicht nur gesagt hat. Wir sehen, dass Jesus das vorgelebt hat. Er hatte ja alles. Er hatte das perfekte, das beste Leben. Der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes eine Herrlichkeit. Jesus war, wenn du so willst, die reichste Person der Wirklichkeit. Und das gab er alles auf. Er gab nicht sein Geld, sondern sich selbst. Er wurde ein Mensch wie wir, kam in unser Elend. Er gab nicht nur den Zehnten für dich, er gab alles für dich. Aber warum? Der Grund ist natürlich die Liebe, die er zu uns hat. Aber die Bibel zeigt uns auch, das ist nicht der einzige Grund. Jesus wusste auch, dass sich das Ganze lohnt. Er wusste, ich gebe jetzt viel auf, aber ich werde noch etwas viel Besseres bekommen. Jesus wusste, er gibt etwas auf, aber am Ende hat er mehr als vorher. In Jesaja 53 lesen wir, wie der Vater zu seinem Sohn sagt, darum will ich ihm, Jesus, die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten. Ja, wir sehen, Jesus wird reich gesegnet. Und die Frage ist, warum wird Jesus so reich gesegnet? Gott gibt die Antwort dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Jesus wird gesegnet dafür, dass er das alles für uns getan hat. Und in Hebräer 12 lesen wir, dass Jesus das Kreuz für uns erduldet hat. Warum? Aufgrund der vor ihm liegenden Freude. Ja, natürlich auch, weil er uns geliebt hat. Das wissen wir und das sagen wir ganz schnell. Aber auch, weil er wusste, was ihn danach an Freude erwartet. Und was für Jesus gilt, gilt im Kleinen auch für uns beim Geben. Gib aufgrund des Segens und der Freude, die dich dafür erwarten. Schaut nochmal rein, Vers 29, der Schluss von unserem Abschnitt. Da heißt es, da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind, und sie sollen essen und sich sättigen von deinem Zehnten. Aber wozu das alles? Damit dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Geben ist seliger als nehmen, es lohnt sich. Wir haben heute viel gesprochen, auch über Unterschiede zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, gerade beim Zehnten. Aber weißt du, eine Sache ist beim Geben durch die ganze Bibel gleich und glasklar. Wer gibt, wird gesegnet. Wer gibt, bekommt mehr zurück, als er gegeben hat. Ja, schon hier auf der Erde in Ansätzen, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott und mit Gottes Volk erleben. Aber vor allem einmal im neuen Jerusalem, wenn wir in perfekter Gemeinschaft mit der reichsten Person dieser Wirklichkeit leben. Mit dem Sohn Gottes, der weit mehr als den Zehnten für dich gegeben hat. Weil er wusste, der Segen, den ich dafür bekomme, der lohnt sich. Amen.